ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Politologe Tobias Entler von der Uni Heidelberg ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, freue mich hier zu sein.
Danke, das freut mich auch. Sie haben als Amerikanist ein besonderes Auge auf das, was in den USA passiert. Und da passiert in diesen Tagen eine Menge, muss ich sagen. Sie sind sozusagen aus beruflicher Sicht gerade in interessanten Tagen. Oder sagen Sie auch, auf die eine oder andere Entwicklung hätte ich auch verzichten können?
Ja, zynisch gesprochen ist es für mich eine gute Zeit, weil so viele Fragen aufgeworfen werden, so viele Antworten gesucht werden. Das stimmt, deswegen ziehe ich auch viel durch die Welt, auch im transatlantischen Raum. Auf manches hätte ich verzichten können, was meinen persönlichen Geschmack angeht, aber es führt mich weit durch die Welt. Übrigens auch weg von der Uni Heidelberg mittlerweile hinaus in die weite Welt. Es gibt eine Verbindung zur Uni Köln, die besteht aktuell.
Dann streiche ich das
bei mir. Ich versuche das auf allen Ebenen, Amerika und Transatlantik, zu verstehen.
Deutschland ist ein geschätzter Verbündeter. Wir haben eine Freundschaft und das ist wichtig. Das ist ein Zitat des früheren US-Präsidenten George W. Bush und das ist gefühlt schon super lange her. Die neuen USA sind unser Thema in SWR1 Leute mit dem Experten dazu, dem Heidelberger Politologen Tobias Entler. Wenn wir zum Start auf das Verhältnis von Deutschland und den USA unter Donald Trump schauen, wie lässt sich das momentan beschreiben?
Ja, schwierig genug, ne? Sie hatten eben George W. Bush zitiert, der jetzt häufig auch in deutschen Medien als Stimme der Vernunft quasi aufgerufen wird. Das sagt ja schon was. Ich erinnere mich, wie er damals zu seiner Amtszeit auf verschiedenen Magazincovern auch abgebildet war, so als Rambo-Krieger mit Waffengurt. Also da hat sich so viel getan, wer mittlerweile als Stimme der Vernunft aufgerufen. Das sagt schon viel aus. Wir stehen einer neuen Konstellation gegenüber, insofern, dass Trumps zweite Amtszeit sehr viel strategischer ist, sehr viel besser vorbereitet, sehr viel gezielter und genauer. Das Team steht, der Plan steht, das war nie ein Geheimnis, den gibt es im Internet auch abzurufen unter Project 2025. Und gleichzeitig sehen wir vieles, was schon vorher passiert ist. Das heißt, wir hätten uns anders vorbereiten können, vielleicht müssen, das gehört dazu. Und das deutsch-amerikanische Verhältnis im Moment wird bestimmt durch zwei Faktoren. Die amerikanische Regierung spielt das Machtspiel, das ist nackte Machtpolitik, Power Politics. Und die deutsche Seite muss sich eben finden. Eine Regierung, die es lange gab, ist zerfallen, hat sich selbst zerlegt, so muss man sagen. Die zweite formiert sich gerade. Unabhängig davon, was das für die deutsche Politik heißt, ist das im Internationalen, ist das aus Sicht dieser Machtspieler wie Trump für Deutschland die unglücklichste Konstellation, die wir wählen konnten. Weil es wird als Schwäche gelesen, als das Gegenteil von Geschlossenheit. Und das wird von amerikanischer Seite ausgenutzt, ganz klar.
George W. Bush ist ja nur ein Zitat, was man wählen könnte. Man muss auch gar nicht so weit zurückgehen. Kanzler Olaf Scholz hat den vergangenen US-Präsidenten noch als einen guten Freund bezeichnet. Ich glaube, Donald Trump ist gar nicht aus, auf politischer Bühne da irgendwie Freundschaften zu schließen, oder?
Nee, Freundschaft gibt's für ihn nicht in den internationalen Beziehungen. Das hat er selbst auch schon so gesagt. Es gab vor vielen Jahren während seiner ersten Amtszeit einen Artikel im Wall Street Journal damals. Da hat sein ökonomischer Berater, hat sein sicherheitspolitischer Berater, die beiden haben sich zusammengetan und haben das Mindset des Donald Trump einmal so aufgeschlüsselt. Das ist für mich, dieser Artikel ist x Jahre alt. Und der gilt immer noch und da wird Trump zitiert als jemand, der sagt, in den internationalen Beziehungen gibt es keine Freundschaft. Es gibt Interessen, die sich überlagern können und das für eine bestimmte Zeit. Das ist diese sogenannte transaktionale Politik, wie in der Businesswelt. Ne? Solange beide Seiten was von haben, vor allem die eigene, ist es in Ordnung. In dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, wird eine andere Transaktion eingegangen. Das ist der Blick, den Trump mitbringt. Auch ohne Abstufungen. Da geht es um Macht, da geht es um Verhandlungspositionen. Auch Biden, wenn ich das sagen darf, weiß ich nicht so genau, ob der sich auf Deutschland als Freund so explizit bezogen hätte oder ob er das so empfindet. Es ist jemand, der den intrinsischen Wert der transatlantischen Beziehungen kannte, der wusste, das ist eine gewachsene Wertegemeinschaft, wir haben was voneinander, wir haben was davon, uns zu investieren in diesem transatlantischen Raum. Das ist bei Trump nicht der Fall. Das wäre bei Harris im Übrigen, Kamala Harris, auch nicht unbedingt der Fall gewesen. Das war bei Obama schon auf der Kippe. Insofern halte ich es für gefährlich, zu hoffen, dass Trump so eine Art Betriebsunfall der amerikanischen Politik ist und danach geht es wieder zurück zum Status quo, zu normal.
Aber zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal. Wir können uns nicht immer nur die Daumen drücken und hoffen, dass das vorüberzieht. Wir müssen uns anders aufstellen, nach vorne gehen, Stärke zeigen, Geschlossenheit zeigen. Das ist die Sprache, die Trump spricht.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler sein wird, wie sollte er das Verhältnis mit den USA angehen?
Nun, er ist ja hochgewachsen. Das ist insofern ist er jemand, der mit Trump im Wortsinn vielleicht auf Augenhöhe sprechen kann. Wir lachen beide, aber das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Gerade jemand wie Donald Trump, der immer Machtspiele spielt, auch bei einem Staatsbesuch, auch im Oval Office. Es ist kein Zufall, wer steht wo. Sitzt Trump oder steht er? Lässt er jemanden neben sich bestehen oder nicht? Wir haben diese furchtbare Demontage gesehen von Zelensky im Oval Office durch Trump und J.D. Vance. Das war inszeniert, das war geplant. Da wurde jemand gnadenlos in die Zange genommen und klein gemacht. Das müsste Merz verhindern. Vielleicht bringt er aus seiner Zeit bei BlackRock und bei den Wirtschaftsunternehmen eine gewisse Lesart für den amerikanischen Markt mit. Das könnte ein Vorteil sein, weil Trump ist ein Business-Präsident. Insofern könnte dieses Unternehmer-Mindset helfen, den Business-Präsidenten besser zu lesen, als es vielleicht ausschließlich klassische Karrierepolitiker können. Aber er muss stark auftreten, auch wenn allen bewusst ist, dass die Kräfteverhältnisse nicht auf Augenhöhe sind. Es geht darum zu suggerieren, wir lassen uns nicht alles gefallen. Und er muss versuchen, einen Hebel zu finden, Druck aufzubauen, stark zu wirken. Das kann entweder mit dem Vorschlaghammer geschehen, dass er den gesamten europäischen Wirtschaftsraum einbringt und sagt, wir haben hier Gewicht, das tut dir richtig weh, Donald Trump, wenn du hier einen Zollkrieg, einen Handelskrieg entfachst. Oder eher so mit chirurgischer Präzision Druck aufbauen und sagen, gibt es einen Hebel, den wir vielleicht in Florida zum Beispiel anwenden können und dort der Wirtschaft Druck machen, von europäischer Seite aus. Das kriegt jemand wie Trump mit. Weil es ist der Bundesstaat, in dem er gemeldet ist. Da ist sein Palast, Mar-a-Lago. Da sind Wahlkreise vieler derer, die sein Team ausmachen und die wiedergewählt sein wollen. Und die würden ihm rückmelden, wenn Florida als Wirtschaftsraum etwa betroffen ist. Das als zwei Beispiele, wie Merz auftreten könnte.
Eklat im Weißen Haus. Das war die häufigste Überschrift nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky Ende Februar in den USA. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, das war eine Inszenierung. Ja. Das war eine Vorführung des Gastes. Hatten Sie damit gerechnet, dass es so zu so einem Auftritt kommt?
Nein, das glaube ich, das wäre überzogen. Das möchte ich nicht behaupten. Das hätten, glaube ich, die wenigsten im Rückblick jetzt so kommen sehen in dieser Dimension. Aber dass es ein Teil des großen Ganzen ist, glaube ich, das hat man kommen sehen. Dass es auch so eine Grenze für jemanden wie Zelensky gibt, was der sich anhören kann, was er ertragen kann, als jemand, dessen Land von Krieg überzogen wird, ist auch klar. Das heißt, die beiden, Trump und Vance, die wussten, es gibt eine Belastungsgrenze. Wenn wir die ausreizen, dann wird das eskalieren. Und das ist ja, Zelensky auch passiert.
Das ging ja gleich schon am Anfang los. Als er aus dem Auto stieg, gab es schon irgendwie Witzchen über seine Garderobe, dass er keinen Anzug anhat, der den Medien gegenüber. Oder steht das jetzt in einem anderen Licht, weil wir wissen, wie diese Runde dann im Weißen Haus abgelaufen ist, dass das auf einmal dann auch eine Rolle spielt?
Ich glaube, so ist es treffend. Genauso wie Sie es formuliert haben. Also das wurde ja als Majestätsbeleidigung ausgelegt. Trump selbst ist ja jemand, der sich ziemlich mich unverhohlen eigentlich in dieser Position des Königs auch selbst sieht und einordnet. Dem geht es um Macht. Trump hat mal gesagt, ich könnte auch Papst sein. Hauptsache Rampenlicht, Hauptsache Einfluss, Hauptsache Status. Das sagt schon viel aus. Da ist so ein ich will vorne dran stehen, die anderen müssen im Grunde mir ihre Ehrerbietung zeigen. Das konnte Zelensky nicht leisten, obwohl allen klar ist, wie die Abhängigkeiten sind. Und dann passiert diese gezielte Eskalation, die passieren sollte. Und das ist natürlich ein Teil des großen Plans. Also das, was wir als Westen lange Zeit begriffen haben, als eine Gemeinschaft, eine Wertegemeinschaft auch, das hat J.D. Vance im Grunde in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz zerlegt. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Ja. Das, was jetzt im Weißen Haus passiert ist, hat die militärische Dimension ein ganzes Stück weit, vielleicht sogar ganz kaputt gemacht. Ich habe eben gezögert, weil ich überlegte, ob es sie reduziert hat.
Ja.
Aber diese alte Idee, die ja auch auf der die NATO fußt, da ist eine Verteidigungsallianz. Es gibt einen Bündnisfall, einen Angriff auf ein Mitglied, die Ukraine ist keines, aber die Vorstellung, dass ein Land, ein freies Land angegriffen wird, dass das etwas auslöst bei anderen freien Ländern, die sich solidarisieren, das, glaube ich, würde an diesem Tag im Weißen Haus zerbröselt, so hart muss man es sagen. Und die dritte Dimension des Westens ist die wirtschaftliche. Wenn wir anschauen, der Wirtschaftsraum westlicher Nationen, die Handel miteinander treiben, das wird aktuell auf eine harte Art belastet durch die Trump'sche Zollpolitik. Und dann haben sie alle drei Dimensionen beisammen, was da kaputt gemacht werden soll.
Nur mal von zurück auf diese Begegnung, auf diesen Besuch Zelenskys. Da gibt es ja eigentlich einen klaren Rahmenablauf. Ne? Irgendwie 10 Minuten gibt es dann Bilder für Fernsehkameras und die schreibende Presse. Und dann verschwinden die Medien aber halt auch wieder aus dem Raum. Und das war ja eben nicht der Fall. Ich glaube, man saß fast 40 Minuten vor Kameras zusammen. Ja. Das war bewusst gewählt, dann da halt auch so eine Attacke gegen Zelensky zu fahren. Opfer-Täter-Verkehrung, da war ja alles dabei.
Das unbedingt. Dieser Teil war bewusst gewählt, das war auch klar offensichtlich in dem Moment, in dem es passiert ist, im Unterschied zu dem, was ich eben skizziert hatte. Ja, Trump kommt aus den Medien, das ist ein Showmensch. Der weiß, wie die Kameras funktionieren, der weiß, welche Bedeutung eine mediale Aufladung hat, wie eine Botschaft präsentiert wird. Und da ist er Zelensky weit voraus. Er kommt zwar selbst auch, Zelensky kommt ja aus der Unterhaltungsbranche, bevor er in die Politik gegangen ist. Aber Trump ist eine Dimension für sich. Im Grunde war das aufgezogen wie damals die Sendung, die ihn berühmt gemacht hat, The Apprentice, wo sich Menschen bewerben bei ihm und versuchen, ihre Jobidee möglichst gut zu verkaufen. Und am Ende entscheidet Trump oder eine kleine Jury um ihn herum, ob man das gewähren wird oder nicht.
Daumen hoch, Daumen runter.
Daumen hoch, Daumen runter. Und das ist natürlich Zynismus im Quadrat, aber das ist genau das, wie Trump auch gegenüber der Ukraine-Frage verfährt. Ja, bist du unterwürfig genug? Bietest du mir genug? Da kommt die Wirtschaftsdimension rein. Bietest du mir, was jetzt ja passieren wird, seltene Erden, Metalle, anderes mehr, was die Ukraine zu bieten hat, aber eigentlich nicht hergeben wollte, als Preis für eine Sicherheitsgarantie. Das ist alles Teil der Inszenierung, ja, und die wird medial gefahren. Da sitzen ja auch die richtigen, in Anführungszeichen, Medien aus Trumpscher Sicht mittlerweile im Weißen Haus. Da wurde ja einiges durchrotiert, welche medialen Vertreter jetzt vertreten sind und welche nicht mehr.
Und Dankbarkeit möchte Herr Trump spüren.
Dankbarkeit, Loyalität, wie wir es nennen wollen, ne? Nicht nur von denjenigen, die von außen kommen, wie Zelensky, dort unbedingt. Das wird auch für Deutschland, für den nächsten Kanzler eine gewaltige Aufgabe sein, wie man sich da verhält. Auch von innen. Jemand wie J.D. Vance ist Vizepräsident, weil er seine Meinung, seine Aussagen zu Trump radikal einmal auf links gedreht hat. Das muss man so sagen. Das ist auch eine Leistung, wie man sowas überhaupt mit sich selbst vereinbaren kann. Aber Trump hat er das verkauft als Dankbarkeit für dessen Rolle als Staatsoberhaupt, was er schon getan hat, was er künftig leisten wird. Das ging auf.
Geschäftsmann ist Donald Trump eigentlich, mal erfolgreicher, mal weniger. Hotels, Casinos, Fluglinie, den knallharten Chef gab er dann auch im Fernsehen. Und jetzt eben zum zweiten Mal ist er US-Präsident. Kann man bei dem Lebenslauf tatsächlich überrascht sein, dass Donald Trump jetzt in seiner Rolle so gnadenlos wirkt, wie er oder so gnadenlos auftritt?
Was das Gnadenlose angeht, ist es schwieriger zu beurteilen. Aber dass er grundsätzlich so auftritt und nach Prinzipien agiert, wie er es tut, davon sollten wir eigentlich nicht überrascht sein, weil er, wie Sie richtig sagen, er war den größten Teil seines Berufslebens eben nicht Politiker, sondern er kommt aus der Welt des Business und nicht irgendein Business. Klar, er kommt aus dem Immobiliengeschäft, aber bekannt gemacht, fast legendär in Teilen der USA, hat ihn eben seine Fernsehzeit. Ne? Das war auf ihn zugeschnitten, alles inszeniert von vorne bis hinten und das hat Trump mitgenommen. Ja, das ist kein Zufall. Politik ist auch für ihn, ist Inszenierung. Da wird Macht inszeniert und dann werden Interessen durchgedrückt. Es geht weniger entlang inhaltlicher Abwägungen oder gar jetzt inhaltsbegründete Diskussion, wo sich das bessere Argument durchsetzt oder so. Das ist natürlich stilisiert, das ist nirgendwo in der Politik so der Fall. Aber Trump ist schon ein Extremfall, können wir eigentlich nicht von überrascht sein, nein.
Ich habe das Gefühl, dass ich frage mich, ob ihm die Verantwortung in seiner jetzigen Funktion halt so klar ist, weil es ist dann eben nicht eine Firma, wo ich mal von jetzt auf gleich irgendwie ein paar Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen feuern kann, sondern wo ich die Verantwortung für ein ganzes Land habe, für ein ganzes Volk. Und da weiß ich nicht, ob er das so wirklich realisiert oder ist das eine schlechte Unterstellung meinerseits?
Ich glaube, ich finde die sogar sehr zutreffend. Zum einen kann er ja tatsächlich sehr viele feuern, die sich in deinem direkten Umfeld befinden. Das ist auch ein Unterschied zum deutschen künftigen Bundeskanzler oder zum bisherigen, der das nicht so einfach tun kann, der sich auch ständig im Parlament rechtfertigen muss. Wenn wir uns alleine anschauen, wie viel Zeit Olaf Scholz im Parlament, im Bundestag zu sehen war. Trump tritt ja kaum im Kongress auf. Das heißt, das ist schon mal institutionell viel stärker getrennt. Und dann hat er ein Team von Menschen um sich herum, die er persönlich ernennen und auch von heute auf morgen entlassen kann. Was Sie richtigerweise ansprechen, ist, er kann nicht das ganze amerikanische Volk entlassen. Aber manchmal kriegt man den Eindruck, oder eigentlich ist es mehr als ein Eindruck, dass er die eine Hälfte der Amerikaner schon entlassen hat. Es geht ihm darum, die eigene Basis zu bedienen. und nur die eigene Basis. Und das Mehrheitswahlrecht der Vereinigten Staaten erlaubt es auch, dass sie so vorgehen. Ne, weil derjenige, der die Mehrzahl der Stimmen auf sich vereint, alles einsackt, in diesem Fall dieses Amt als solches. Und das bedient Donald Trump nach Strich und Faden, nach Lehrbuch. Da kommt die andere Seite nicht vor. Insofern würde ich bei dem Bild sogar mitgehen, dass er Teile dieses Landes entlassen hat, ja, auf die Straße gesetzt.
Vielleicht schauen wir aber auch zu negativ auf Donald Trump, weil wenn wir jetzt aktuelle Meldungen nehmen, es gibt Friedensverhandlungen in Saudi-Arabien, wo es um einen Waffenstillstand in der Ukraine geht. Aus Moskau war jetzt heute früh zu hören, dass Herr Putin da vielleicht nicht mitgehen würde, aber diese Bemühungen, dass man da ja schon mal einen Schritt weiter vielleicht ist, vielleicht ist er ja auch der große Peacemaker, der große Friedensmacher.
Das ist ein großes Label, das muss er sich erst verdienen in meinen Augen und ich glaube in den Augen vieler Menschen, das muss man abwarten. Ich bin trotzdem bei Ihnen, lohnt es sich, einen alternativen Ansatz zu überlegen, so wie er ihn ganz klar fährt. Schon im Kontrast zu Joe Biden, wo ja vieles vielleicht in guter Absicht geschehen ist, aber nicht funktioniert hat. Das muss man so anerkennen. Ein Grund auch, warum Donald Trump erneut im Amt ist, ist die schwache Performance von Biden. Zumindest die schwache Art als Kommunikator. Biden hat bessere Politik gemacht, meines Erachtens auch international, als er es vermitteln konnte. Aber da ist was dran. Vielleicht ist es Zeit für einen anderen Ansatz. Die Frage ist nur, auf welchem Rücken geschieht das? In diesem Fall ja auf dem Rücken der Ukraine. Also alleine diese Verhandlungen ursprünglich anzusetzen über die Köpfe der Ukraine hinweg. Dann, wir hatten es vorhin angesprochen, Druck zu machen, was ist an wirtschaftlichem Profit für uns als Amerikaner drin, wenn wir uns auf eine sicherheitspolitische Frage einlassen, auf ein mögliches Engagement. Das sind Faktoren, die in der klassischen Sicherheitsdiplomatie, im Allianzdenken so eigentlich nicht vorgesehen sind. Insofern kann dieser Ansatz funktionieren, zumindest ein Stück weit. Ob er längerfristig trägt, ist eine andere Frage. Ob Putin, auch Xi Jinping in China, vertrauenswürdige Verhandlungspartner sind, um mal ein großes anderes Wort zu verwenden, ist eine ganz andere Frage. Oder ob sie Trump nicht genauso spielen, wie er meint, sie zu spielen. Das ist noch offen.
Sie haben Donald Trump eben als einen Mann der Medien auch sozusagen beschrieben, dass er genau weiß, damit umzugehen. Sind ihm Schlagzeilen enorm wichtig? Also dass er zum Beispiel, auch wenn das alles ganz ungenau ist, was jetzt in Saudi-Arabien bisher besprochen wurde, ob es Gebietsabtretungen geben soll. Aber er hat die Schlagzeile erstmal.
Ja, unbedingt. Und das ist der nächste Punkt, ne, den Sie zu Recht ansprechen. Das steht ja im Vordergrund. Die Schlagzeile, die Selbstdarstellung, das Image nach außen, der Dealmaker, dem sowas gelingt, in Abgrenzung zu Joe Biden, auf dem er ja immer noch rumreitet, auch bei der Lage, bei der Rede zur Lage der Nation. Das war jetzt keine echte State of the Union, aber es war so eine große Rede, die Trump gehalten hat, hat er Biden, glaube ich, 12-13 Mal erwähnt, immer noch, obwohl das schon durch ist eigentlich. Also da wird eine Abrechnung betrieben, eine Abgrenzung auch. Die Schlagzeile zählt, der Aktienmarkt zählt, das ist für Trump so eine Art Umfragebarometer. Wo bewegt sich der Kurs hin? Der Dow Jones ist jetzt ziemlich gefallen über die letzten Wochen. Das ist gar nicht gut. Aber das geht gegen das Narrativ des Gewinners, der in kürzester Zeit für Veränderung sorgt.
J.D. Vance, der Vizepräsident der USA, ist jetzt das Thema in SWR 1 Leute mit dem Politologen Tobias Intler. Die haben eben gesagt, während die Musik lief, er weiß wahrscheinlich selber nicht mehr, wofür J und D stehen.
Ja, das ist halt, das war jetzt im Scherz gesprochen, ne, weil es in den USA häufig passiert, die Amerikaner kürzen Vornamen ab, behalten aber den zweiten und dritten Vornamen schon bei. Auch diese Mittelinitiale ist ja enorm wichtig, um sich zu unterscheiden. Aber da hört der Spaß schon auf für mich bei jemand wie J.D. Vance, ne, der hochideologisch ist. Das ist eine ganz andere Liga als Donald Trump, was die Zielstrebigkeit angeht und was das angeht, was er vor Augen hat. Der hat einen Plan, wo Amerika hin soll. Sowohl nach innen, also wertkonservativ und anderes mehr. Diese ganzen vermeintlichen Kulturkampffragen, die abgeräumt werden sollen, zurückgedreht werden sollen, als auch nach außen, ne, Macht zu projizieren. J.D. Vance hat kein Problem mit einer Welt der Großmächte, ne? Und auch sich einzumischen zum Vorteil der USA, dort wo es geboten ist aus seiner Sicht, so wie auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der ist Mitte 40, der hat noch viel vor in der Politik und er ist natürlich ideal positioniert als Vizepräsident, beim nächsten Mal dann der Frontrunner der Republikaner zu sein. Da müssen wir uns auf was einstellen, der ist nicht so so willkürlich wie Donald Trump vielleicht. Bei Trump, Trump ist aber eine merkwürdige Art ideologiefrei. Ja, dem geht es darum, von Tag zu Tag gute Deals abzuschließen. J.D. Vance hat einen Plan, von dem er sich auch nicht abbringen lässt. Und das hat man jetzt schon gesehen. Sie sagten vorhin im Vorgespräch zu Recht, das ist jemand, der sich ja auch im Oval Office des Weißen Hauses ungewöhnlich stark in erster Zeit, in den ersten Wochen gleich schon mal einbringt.
Bei dieser Zelensky-Begegnung, da kam er mir vor wie so der Wachhund an der Wade von Donald Trump. Weil er hat gebellt.
Unbedingt, aber er war ja lange Zeit nicht der Wachhund an der Wade von Trump, sondern eigentlich der Wachhund, der jemand wie Trump weggebissen hat. Mhm. Er stand ihm äußerst kritisch gegenüber, er hat ihn sogar mit Hitler verglichen, hat ihn als verrückt bezeichnet. Vor dem Hintergrund, wo Vance herkommt, als jemand, der aus der Arbeiterklasse kommt, aus einem schwierigen Hintergrund auch, wo Menschen kaum von einem Tag zum anderen kommen. Für ihn war jemand wie Donald Trump mit diesem ausgestellten Reichtum und dieser Arroganz allen gegenüber, die es nicht so gut getroffen haben, die nicht so viel Glück hatten von Geburt an, eigentlich ein absoluter Anti-Entwurf. Und dann hat J.D. Vance einen Weg genommen übers Militär, auch über die Yale-Universität, wo wir uns beinahe überschnitten hätten zeitlich damals, und hat im Grunde seine Perspektive auf jemand wie Trump spektakulär geändert. Weil er gemerkt hat, er braucht ihn, weil es ein Opportunist ist auch, weil jemand wie J.D. Vance, die Amerikaner nennen das Two-Faced, also er hat zwei Gesichter, je nach Event, je nach Ort, wo er sich bewegt, je nach Anlass. Ich habe ihn im Wahlkampf gesehen, direkt vor dem Wahltag in den USA, in Wisconsin damals, in Racine, in einer Arbeiterstadt, wo er gesprochen hat. Da war eine Schärfe in der Rhetorik, da war eine Gnadenlosigkeit auch gegenüber politischen Gegnern, die als Feinde bezeichnet werden von ihm. Enemies we gotta kill. Feinde, die wir umbringen, die wir weghaben müssen. Das ist die Rhetorik. Das war ein anderer J.D. Vance als der im Fernsehduell gegen Walz, den damaligen Vizepräsidentschaftskandidaten, angetreten ist, wo er ja verbindlich auftrat, fast präsidentiell, könnte man sagen.
Also das heißt, Sie gehen davon aus, dass wir J.D. Vance noch über ein paar Jahre auf der politischen Ebene, auf der politischen Bühne erleben werden?
Ja, wir müssen davon ausgehen. Wir müssen davon ausgehen, dass es jemand ist, der einen Plan hat. Wir können alle nicht wissen, ob Donald Trump diese zweite Amtszeit zu Ende bringt. Natürlich, aus Trumpscher Sicht, wäre da noch Kraft und Energie für 5 Amtszeiten. Aber er ist eben nun mal in einer späten Phase seines Lebens, da kann alles passieren. Und zum Zweiten ist offiziell nach der zweiten Amtszeit Schluss, das weiß auch Trump.
Bisher.
Ich vermute, wir sind jetzt im Jahr 2025, ja so in anderthalb Jahren ungefähr wird J.D. Vance in den Wahlkampf einsteigen um die nächste Präsidentschaft.
Und Sie haben schon seinen Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz angesprochen. Was waren da so seine Sätze? Ein neuer Sheriff ist in der Stadt, wie er seinen Präsidenten vorgestellt hat. Und er hat die Meinungsfreiheit in Europa sozusagen in Frage gestellt. Sind das Dinge, die er sich selber auf den Zettel geschrieben hat? Oder passiert sowas dann auch in Absprache mit Donald Trump? Oder lässt er ihn laufen?
Das ist schwer zu beurteilen für mich, aber ich glaube, dass jemand wie J.D. Vance, ich sagte es eben, einen Plan hat, auch eine ganz große ideologische, ich nenne es Verhärtung, aus seiner Sicht wahrscheinlich eine Leitlinie, die ihm eine Richtung vorgibt, die ihm Werte vorgibt. Ich glaube, dass er vieles davon tatsächlich selbst so aufsetzt, wie er es haben möchte und auch vermittelt. Angekündigt war die Rede ja ganz anders. Mhm. Ne? Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der Name sagt, es geht ja eigentlich um sicherheitspolitische Fragen. Thema Ukraine war erwartet worden, eine Positionierung der Amerikaner, auch eine Erwartungshaltung an Deutschland. Das war der Fokus. Und dann kommt er auf die Bühne und mischt sich in die deutsche Innenpolitik ein, in aller Offenheit. Vergleichbar eigentlich nur mit Elon Musk, der überhaupt kein demokratisches Mandat hat und auch von außen mitmischt. Das ist unerhört, das gab es so noch nie. Und deswegen sagte ich vorhin, diese Wertegemeinschaft, die Idee des Westens, die sich auf grundsätzliche Werte verständigen können, einigen können, auch wenn man im Detail auseinandergeht, das hat Vance im Grunde aufgekündigt und gesagt, ich sag euch, wen ihr zu wählen habt, das ist die eigentliche Demokratie, das gab es so noch nicht.
Ist es vorstellbar, dass die Herren Trump und Vance auch aneinander geraten, dass es dann mal zwischen denen knallt?
Das halte ich für vorstellbar, weil das bei jeder Person mit Donald Trump vorstellbar ist. Es gilt auch für Elon Musk übrigens. Ne? Im Moment ist es noch so, glaube ich, dass beide Seiten genug davon haben, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Aber es gab ja schon die Situation, wo Donald Trump einmal klarstellen musste, Elon Musk is not president. Ja? Mhm. Ich bin der Präsident hier. Das war schon so ein Warnschuss, glaube ich, den Musk hören sollte. Und bei J.D. Vance, der ist klug, strategisch klug. Ich glaube, er weiß, Sie hatten vorhin eine gute Formulierung verwandt, so der Wachhund irgendwie für Donald Trump, jemand, der vorgeht, der schon mal in die Waden beißt, quasi vorauseilend, der kann seine Rolle ganz genau abschätzen im Moment. Wird aber noch eine Herausforderung werden in 1-2 Jahren, sollte er sich entscheiden, in den Wahlkampf zu gehen, weil dann muss er sich irgendwie von seinem Chef distanzieren. Und ja, ich kenne eigentlich niemanden, der sich erfolgreich von Trump distanzieren konnte und immer noch ein relevanter politischer Akteur in den USA ist.
Bis zum vergangenen Jahr war Elon Musk vor allen Dingen als reich bekannt, superreich. Seinen wirtschaftlichen Erfolg hat er mit dem Internet und mit Elektroautos gemacht. Jetzt hat Elon Musk als Präsidentenberater auch noch Macht. Hatte er die vorher auch und ist es jetzt nur offizieller?
Jein. Also die Konstellation ist schon außergewöhnlich, ne? Dass der reichste Mensch der Welt oder überhaupt Figuren wie er, die in dieser Milliardendimension unterwegs sind, was das Vermögen angeht, so aktiv jetzt ins politische Geschehen eingreifen und die Macht auch zugesprochen bekommen. Das gab es so vorher eigentlich nicht. Eigentlich kommt Musk, wie auch das gesamte Silicon Valley, das sind Figuren, die eigentlich mit dem Staat als solchen und mit Politik möglichst wenig zu tun haben wollten. Auf eine Art waren die lange apolitisch. Auch Peter Thiel, der PayPal mitgegründet hat und andere. Im Grunde sagten die, wir wollen den kleinen Staat. Das sind Libertäre, das sind politische Strömungen, die gibt es so bei uns in der Form so ausgeprägt nicht wie in den USA. Die sagen, eigentlich soll der Staat dafür sorgen, dass es eine Polizei gibt, dass wenn jemand bei mir einbricht, dass es Konsequenzen hat, das ja. Und eine Sicherheit, dass ich Geschäfte abwickeln kann, dass Verträge gültig sind und die Grenzsicherung. Das war's. Ich will eigentlich nicht mehr mit Politik zu tun haben, ich will mich um mein Unternehmen kümmern. Dass das jetzt übergreift in die politische Sphäre, ganz explizit, dass jemand wie Musk und auch Peter Thiel und andere sagen, wir wollen mitmischen. Wir sind nicht nur Meinungsbeeinflusser über unsere Netzwerke, über unsere Foren, sondern wir sind Meinungsmacher. Wir gestalten hier die Gesellschaft als Ganzes. Das ist eigentlich relativ neu. Und jetzt haben wir diese Konstellation ungeheuren Reichtums mit politischem Einfluss. Und jemand wie Musk, der Donald Trump beeindruckt, aufgrund seines zweifellos enormen wirtschaftlichen, unternehmerischen Erfolgs. Das ist für Trump, er hat es auch schon so gesagt, der Ausweis für Kompetenz. Du hast viel Geld gemacht, du kannst ein Unternehmen führen. Ich glaube, das ist bei Musk ausgeschlossen, der Zweifel. Und deswegen kannst du auch Politik. Das ist die direkte Übersetzung. Musk nimmt diese Übersetzung so an und agiert ja auch wie ein gewählter Politiker mit einem enormen Einfluss. Im Grunde hat der mindestens so viel Einfluss wie die Kabinettsmitglieder, wie ein Außenminister Rubio oder ein Verteidigungsminister Pete Hegseth.
Aber das kommt ja nicht bei jedem gut dann an.
Das kommt bei vielen nicht gut an, die Musk meines Erachtens zu Recht die demokratische Legitimation absprechen. Die sagen, wann ist der eigentlich in ein Amt gewählt worden und welche Erfahrung auf dem politischen Sektor bringt er mit? War er mal Gouverneur? Hat er mal irgendwas geleitet außerhalb der Wirtschaftswelt?
Er vergibt ja anscheinend auch Aufträge im Namen der Regierung.
Das ist der zweite Punkt, zu Recht, den Sie ansprechen, der nicht gut ankommt, weil klar ist, dass Musk bleibt ja investiert in seinem Unternehmenskosmos. Das ist fraglos so. Ich glaube, Musk selbst will gar nicht auf Dauer in der Politik bleiben. Der ist Unternehmer, der kann viel mehr Geld außerhalb der Politik machen, der will da agieren. Er ist zum Beispiel in China massiv investiert über seine Firmen. Und da ist was, also da reicht das Wort Interessenskonflikt gar nicht aus. Wenn der jetzt die Außenpolitik mitgestaltet, das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass es innerhalb der Administration Spannungen geben wird und schon gibt. Also wir haben den Finanzminister Scott Bessent zum Beispiel, der hält von der Zollpolitik und dieser aggressiven Zollpolitik von Trump und Co. wenig. Der sagt, das zerrüttet uns die Märkte, das ist teuer. Wir haben jemand wie Peter Navarro, das ist ja einer der Chefberater von Donald Trump in Bezug auf China. Der will eine eisenharte, ideologisch begründete Linie gegen China fahren. Da knallen zwei Großmächte aufeinander, wir müssen die platt machen, salopp gesprochen. Und dass jemand wie Elon Musk, der sehr viel vorsichtiger agieren möchte, der möchte es sich nicht mit China verscherzen, weil er große Firmen im Land hat. Das heißt, alleine diese drei Figuren, die müssen quasi aufeinander prallen. Und ich habe den Eindruck, jemand wie Trump, der schaut sich das an und schaut, ich lasse die mal machen, mal schauen, wie lange das hält. Meine Machtposition an der Spitze ist davon nicht berührt.
Sie haben bei Ihren regelmäßigen USA-Besuchen auch einen Eindruck davon bekommen, wie Elon Musk und das Team Musk auf politischer Bühne arbeitet, nämlich wie?
Ja, vor allem hinter der Bühne auch. Das eine ist, Sie sprechen zu Recht die politische Bühne an. Wir haben den Auftritt von Musk im Oval Office zum Beispiel gesehen, wo er seinen Sohn ja mitgebracht hat, der X heißt. Ich glaube, er heißt länger und umständlicher, aber er heißt also wie Twitter ehemals. Das ist auch so eine Pointe am Rande vielleicht. Das ist der Auftritt auf der Bühne, wo jemand wie Musk eine Dreiviertelstunde Zeit und Raum bekommt, seine Vision für die USA als Ganzes auszulegen und auch gleich die Umsetzung mit. Ne? Und wehe, es rührt sich Widerstand. Und dann gibt es ja das Agieren hinter der Bühne. Teams, die Elon Musk in die einzelnen Ministerien schickt. In der Regel sind es Menschen so Mitte 20, größtenteils junge Männer, auch ein paar junge Frauen, die unangekündigt in diesen Ministerien aufscheinen. Ich weiß es selbst aus dem Department of Education, also aus dem Bildungsministerium, auch aus dem Handelsministerium, wo es passiert ist. Die sind eines Morgens da, unangekündigt, klopfen an der Türe, stellen sich nur mit Vornamen vor, mehr Informationen gibt's nicht, und sagen, wir haben das Mandat, wir haben Zugang, wir arbeiten für Elon Musk und wir schauen euch jetzt auf die Finger. Jeder wird einzeln interviewt in einem Raum, in einem getrennten Raum. Wie effektiv arbeitest du? Was machst du? Was ist dein Zeitplan fürs nächste Jahr? Und danach wird entschieden, ob es deine Stelle in ein, zwei Monaten noch gibt oder nicht. Ob dir ein kleineres Abfindungspaket angeboten wird und dann ist Schluss. Oder ob du weiter agieren kannst. Und das ist natürlich hochproblematisch. Null Transparenz. Wo kommt das her? Was sind das für Figuren? Auf welcher Grundlage beurteilen die hier? Aber auf der anderen Seite eine hohe Konsequenz ihrer Entscheidungen. Das ist wirklich was, was aktuell passiert und was diesen Menschen in den Ministerien auch Angst macht. Manche der Trump-Teams haben übrigens übernachtet in den Ministerien. Die haben die Klappbetten gleich mitgebracht.
Und Elon Musk ist auch ein Alpha-Tier mit Knallpotenzial, wenn es um Donald Trump geht?
Ja, das ist eine witzige Formulierung, ne, die natürlich auch Gefahr läuft, ihn zu unterschätzen vielleicht. Das ist unbestritten ein Alpha-Tier. Die Frage ist, wie viele Alpha-Tiere passen in einen Raum? Mhm. Auch da wieder diese mögliche Spannung, ähnlich wie bei Vance gegenüber Trump, weil Trump neben sich erstmal niemanden gelten lässt, nicht auf dieser Höhe jedenfalls. Aber Elon Musk ist schon eine besondere Figur, kommt ja ursprünglich aus Südafrika, hat seine Karriere, sein Vermögen in den USA gemacht und tritt auf mit diesem Anspruch, das ist jetzt auch mein Land, ich verändere das von innen heraus. Trifft damit auch auf viel Widerstand, ne? Bei anderen großen Alpha-Tieren wie Steve Bannon zum Beispiel, der ja in der ersten Amtszeit Trump mal beraten hat und der Elon Musk auf den Tod nicht ausstehen kann, ja, und der ihn auch offen angreift und sagt, was will der hier? Der kommt aus Südafrika, ein Land, das selber mit Apartheid und mit Rassismus zu kämpfen hat. Wie will der uns irgendwas vorgeben?
Europa sortiert sich in diesen Tagen neu, zugegeben etwas unter Druck, weil eben die große warme Schulter des Partners, des jahrzehntelangen Partners der USA so ein bisschen weggezogen wurde, sage ich mal, um so ein Bild zu bauen. Ist das vielleicht eine der wenigen positiven Folgen der neuen Trump-Regentschaft, dass Europa so ein bisschen näher zusammenrückt?
Es könnte passieren, ich würde es hoffen zumindest. Manchmal sind es ja Ereignisse außen, die für einen Zusammenhalt im Inneren sorgen. Ne? Vielleicht auch eine Abgrenzung nach außen, die nach innen zusammenschweißt. Es wäre höchste Zeit, glaube ich. Ich glaube, dass dieses vielbeschworene Zeitalter der Großmächte tatsächlich real ist. Das kommt zurück, zumindest dem Anspruch nach. Mhm. Trumps Amerika, Xi Jinping in China, Putin in Russland. Dem Selbstverständnis nach geht es darum, wir teilen uns die Welt, vielleicht noch Modi in Indien. Wir teilen uns die Welt untereinander auf und alles andere ist im Grunde Verhandlungsmasse. Und da ist es natürlich Zeit für Europa, sich zu positionieren, nicht, glaube ich, stärker sein zu wollen als die Vereinigten Staaten in allen Belangen, aber strategisch klug zu agieren und in diesem Terrain vielleicht ja mit so einem Vierradantrieb vielleicht ja besser unterwegs zu sein, besser um die Schlaglöcher herumzukommen, taktisch klug zu agieren. Dazu brauchst du natürlich Geschlossenheit nach innen und die ist für Europa, glaube ich, ein chronisches Problem. Das sehen die Amerikaner richtig, meines Erachtens, die bis heute Brüssel und die Europäische Union oftmals nicht verstehen. Und die eigentlich sagen, das alte Kissinger-Sprichwort, ne? Wen rufe ich eigentlich an, wenn ich mit Europa sprechen möchte?
Jetzt brauche ich Ihren Blick aus den USA sozusagen nach Europa. Uns ist der Blick in die USA bekannt. Sobald da momentan irgendwas zuckt, wenn Herr Trump einen Post absetzt, dann wird das hier gerne blitzeschnell kommentiert. Welche Wichtigkeit hat Europa für die USA?
Begrenzte Wichtigkeit. Das muss man so hart sagen. Auch unter Pro-Transatlantikern mittlerweile. Das sind Kreise, mit denen ich häufig spreche, etwa beim Council on Foreign Relations mit dem langjährigen Vizedirektor James Lindsay zum Beispiel. Das sind Menschen, die wollen, dass die transatlantischen Beziehungen funktionieren. Die erkennen in der Biden-Linie, die erkennen einen Wert in den Beziehungen an sich, ne, bevor was für Amerika dabei rausspringt. Und die sind in der Position, zwischen Frust und Resignation, würde ich sagen. Das sind Menschen, die sich von Berlin eine stärkere Führungsrolle innerhalb Europas und darüber hinaus versprechen, lange Jahre erhofft haben. Brüssel wird von denen kaum angesprochen, aus den genannten Gründen, das ist zu kompliziert. Paris gilt als unberechenbar. Frankreich macht immer sein Ding. Die Amerikaner können Macron nicht so wirklich einordnen. Bei Trump kommt er immer wieder gut an, dann wieder weniger gut. Die Briten gelten als mit sich selbst beschäftigt seit dem Brexit. Bleibt Berlin. Und die Berliner Rolle für Europa, die wird von Washington aus als enttäuschend angesehen. Das ist jetzt pauschal gesprochen, aber da war mehr Hoffnung da. Das sind die Pro-Transatlantiker. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, das ist die zweite Gruppe, wir haben nichts gegen Europa aktiv, aber der Fokus ist auf den pazifischen Raum, den Indo-Pazifik. Das ist das 21. Jahrhundert, ist das pazifische Jahrhundert. Das wurde ja schon von Hillary Clinton damals so formuliert. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, und zu der gehört Donald Trump, leider, die ist relativ neu. Die sieht in den transatlantischen Beziehungen eine Belastung. Marco Rubio, der neue Außenminister, hat es erst jüngst so gesagt. Er hat gesagt, diese alten Allianzen, das ist eine Belastung für uns. Das kostet uns zu viel. Wir werden da ja über den Tisch gezogen. Also das heißt, da wird eine Feindschaftsdimension eingezogen. Die ist neu. Zwischen diesen drei Gruppen sind im Moment, ist das noch offen, wo der Weg lang geht auf Dauer. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass er wieder zu mehr Nähe führt.
Aber es gibt ja halt auch dieses ursprünglich mal militärische Bündnis. Ja. Und da finde ich, da ist ja Herr Trump aktuell auch recht provozierend unterwegs, dass er gesagt hat, wie stellt ihr euch das denn vor, wenn die amerikanischen oder die Vereinigten Staaten angegriffen werden, kommen dann die Europäer und helfen uns? Ich glaube eher nicht, sagt er. Die Geschichte sagt aber ja, dass natürlich man schon zur Seite oder an der Seite von Amerika stand, wenn man alleine auf Afghanistan schaut. Was ist das? Ist das eine Provokation? Oder
nicht
hat er das
nur
vergessen?
Also das entspricht dem Trumpschen naturell, auch hier zu provozieren, da bin ich bei Ihnen. Aber da muss ich ehrlich sagen, so unrealistisch ist diese Einschätzung nicht. Ja. Wenn wir uns Afghanistan anschauen, den Abzug, was ist da möglich ohne die Amerikaner? Wie wäre die Situation für die Ukraine ohne den bisherigen Beistand der Amerikaner? Da müssen wir uns einfach ehrlich machen. Also das ist vom Verteidigungshaushalt im Militärischen gesprochen, was die Kraft des Wirtschaftsraumes angeht. Die Amerikaner haben etwa knapp 28 Billionen Bruttoinlandsprodukt auf der Seite. Deutschland 4,2, 4,3. Das heißt, auch im Verhältnis ist die USA sehr viel produktiver, im Verhältnis Bevölkerung zu dem, was erwirtschaftet wird. Das ist eine andere Größenordnung. Jenseits davon, wie ich das persönlich finde, müssen wir uns mit dieser Realität auseinandersetzen, glaube ich. Und dieses Quid pro Quo, das ist der Trump'sche Geschäftsansatz, was kriegen wir denn von euch, wenn ihr von uns diese Leistung wollt? Der ist nicht von der Hand zu weisen auf Dauer. Also das alte Modell, an das wir uns lange gewöhnt hatten, Sicherheitsschirm durch die Amerikaner, Handel mit den Chinesen, Energie aus Russland, diese Konstellation, die können wir so nicht aufrechterhalten. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar.
US-amerikanische Zollandrohungen sind so ein Thema. Ja, nein, vielleicht, muss man da schon fast sagen, weil so eine richtig klare Linie verfolgt Donald Trump da auch nicht, oder?
Es gibt eine Linie, dass für ihn Zölle eine Art Wundermittel sind, ein Mittel zum Zweck, das er strategisch einsetzt. Also er kann offenbar an sich schon viel mit Zollpolitik anfangen. Er hat ja mal gesagt, Zölle sind mein Lieblingswort im Lexikon. Es gibt kein schöneres für mich, ne, im Wörterbuch. Schöner als Liebe, so hat er es mal formuliert, was erstmal witzig klingt, aber es ist nicht mehr so witzig, wenn man sich anschaut, wie er damit agiert. Also er nutzt es als Druckmittel und wie Sie richtig sagen, wird das auch spontan geändert. Er hat diese Zölle gegenüber Mexiko und Kanada etwa seit Amtsantritt, ist ja noch nicht so lange her, mittlerweile zweimal angekündigt, explizit, die ich erinnere, und zweimal wieder zurückgenommen, respektive verschoben. Sodass am Ende keiner mehr wirklich weiß, wann kommt das genau. Alleine schon anzusetzen mit Zöllen bei den beiden wichtigsten Handelspartnern der USA, ich meine, der ganze nordamerikanische Handels- und Wirtschaftsraum ist eigentlich total eng verwoben. Ausgerechnet mit denen anzufangen, 25% auf Importe anzukündigen, das ist schon ein Schlag ins Gesicht für die Handelspartner. In der ersten Amtszeit hatte er damals NAFTA ja umbenannt, das nordamerikanische Freihandelsabkommen, in USMCA, also damit die Vereinigten Staaten vorne stehen.
Dann Mexiko, dann Amerika.
So ist es. Und das hat auf den ersten Blick wenig Linie. Aber die Linie ist schon Trumps Glaube daran, dass Zollpolitik auch sicherheitspolitische Fragen, Einwanderung und anderes mehr steuern kann, weil es Nationen ins Handeln bringt. Und das geht bislang ja sehr bedingt auf. Ne? China hat reagiert, hat Gegenzölle angekündigt. Es ist jetzt schon absehbar, dass die Preise für die Verbraucher in den USA erstmal steigen werden. Das musste Trump jetzt auch zugeben. Das ist eine Folge dieser angekündigten Zollpolitik. Und das tut natürlich weh, weil das widerspricht dem Narrativ im Wahlkampf, das er ein Jahr lang gefahren ist. Wenn ich ins Amt komme, gehen die Preise runter für Lebensmittel, für Benzin, für das, was euch im Alltag beschäftigt, liebe Amerikaner. Und jetzt geht's erstmal gleichbleibend hoch weiter oder sogar nach oben. Das ist schwierig. Er versucht jetzt zu vertrösten, Durchhalteparolen, möchte offenbar bis auf Weiteres an der Zollpolitik festhalten.
Ab heute gelten in den USA Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa. Im Raum stehen immer noch diese 25% Strafzölle für Autos aus dem Ausland in den USA, dann ab April. Ganz sicher ist es ja anscheinend auch noch nicht. Was erwarten wir denn da noch alles oder was erwarten Sie?
Ich meine, weniger eine Erwartung, aber ein möglicher Weg nach vorne, ein Umgang damit könnte natürlich sein, Sie sprachen die Autoindustrie an, da gibt's ja ein Ungleichgewicht an Zöllen, die bezahlt werden müssen, auf der einen und auf der anderen Seite, wenn Importe von Autos gefahren werden. Insofern wäre das ein Feld, wo wir womöglich der Trump-Regierung ein Stück weit entgegenkommen könnten, strategisch, um dann auf anderen Feldern die Hammerzölle, so möchte ich es mal nennen, vielleicht abzuwenden. Das ist die Art Deal, die Donald Trump, glaube ich, letzten Endes vorhat. Ich glaube nicht, dass er davon ausgeht, auf allen Feldern etwa 25%. Bei China gab es ja mal Zahlen, 60%, 70%, 80% Zölle, die unterwegs waren, in der Luft waren diese Zahlen. Ich glaube nicht, dass er davon ausgeht, dass diese Maximalzölle durchsetzbar sind. Er will einen Teilerfolg erringen und wir könnten ihm auf dem Gebiet der Autoindustrie etwa entgegenkommen und anderswo das verhindern. Das wäre ein Weg, damit umzugehen. Ein zweiter Weg, den hatte ich eingangs mal angesprochen, ist Thema Orangensaft zum Beispiel. Also die Orangensaftmethode würde bedeuten, einfach die Abnahme von Orangen aus dem Bundesstaat Florida schmerzhaft empfindlich zu reduzieren. Das schlägt zurück auf diesen Bundesstaat, das schlägt zurück auf Wahlkreise in diesem Bundesstaat und das kriegt Trump mit. Das wird ihm direkt über sein Team dann berichtet werden. Das ist schlecht für die Presse, schlecht fürs Image, schlecht für das Narrativ des wirtschaftlichen Aufstiegs. Das tut weh. Sowas gezielt kann einen Unterschied machen in der Zollpolitik.
Er ist ein Businessman, fallende Aktienkurse nimmt er natürlich wahr, Konjunkturangst, die momentan herrscht, eine steigende Inflationsrate. Trump selber sagt, dass er eine Rezession nicht mehr ausschließt, mahnt allerdings zur Geduld und es gibt dann auch noch einen Popularitätsverlust in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit. Das sind ja alles Dinge, die ihm nicht schmecken können.
Nee, die können ihm nicht schmecken, schon aus einer persönlichen Eitelkeit heraus. Aber man muss sagen, ich bin bei Ihnen. Die Zahlen sind nicht so, wie sie Trump gefallen können und wie sie dem Land auch nicht gefallen können. Aber das Ganze geht von einem Niveau aus, das wir uns in Deutschland vielleicht wünschen würden. In den USA geht es immer noch 2,4-2,5% Wirtschaftswachstum. Ich hatte den amerikanischen, inneramerikanischen Markt vorhin schon erwähnt, das Bruttoinlandsprodukt. Das sind Zahlen, die USA sind ein Selbstversorgermarkt. Das heißt, dieses Land könnte es sich eine ganze Weile leisten, in diesen harten Kurs zu fahren, sich nach außen stärker abzugrenzen, wenn es um so eine Art Durchhaltewettbewerb geht. Anders als wir das etwa können. Ne? Die Ressourcen und so weiter sind vorhanden. Die Amerikaner können Energie verkaufen. Das wurde unter Obama sichergestellt über das Fracking, über das Heraussprengen von Schiefergas aus dem Boden. Und die Amerikaner wollen uns ja auch ihr Flüssiggas verkaufen. Das heißt, da ist ein Überschuss da erstmal, obwohl Gas und Energie auf anderen Feldern importiert wird. Das heißt, man ist nicht so schlecht aufgestellt, um diese harte Linie auch eine Weile durchzuziehen.
Kurze Frage noch mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie es dann immer heißt. Können Sie sich vorstellen, dass Donald Trump vor dem Ende seiner Amtszeit hinschmeißt?
Nein.
Danke. Wie sicher sind Sie so in den Themen Star Wars und Herr der Ringe?
Bin beim Herr der Ringe bewanderter, glaube ich. Nicht so sehr wie die Hardcore-Fans. Ich saß mal neben einem Amerikaner im Flugzeug auf einem Flug nach Chicago. 9 Stunden, der sich alle 3 Teile des Herr der Ringe nacheinander am Stück reingezogen hat. Okay. Ohne aufzuschauen vom Bildschirm. Der kennt das besser als ich. Ich weiß ungefähr,
also mit einem Auge haben Sie es zumindest mitbekommen.
Es war erstaunlich.
Ja. Ich frage deshalb, weil Uli Betting, SWR1-Hörer, hat geschrieben und schreibt, Trump ist ein Sauron, Palpatine, Imperator, Diktator. Da steige ich dann leider schon aus. Er geht über Leichen, aber das ist dann, glaube ich, so für jeden verständlich. Man braucht sich nur Star Wars anzuschauen oder Herr der Ringe, um zu wissen, was er vorhat. Alles andere Gerede ist nur Verharmlosung.
Gut, es sind zwei Aussagen drin. Mhm. Ne? Der letzteren würde ich, glaube ich, zustimmen. Wir müssen uns davor hüten, jemand wie Donald Trump zu verharmlosen, weil er natürlich auch über diesen Unterhaltungsfaktor, ich habe ihn ja mehrfach auch live im Wahlkampf erlebt, da ist ein Entertainment-Faktor bei. Das ist unbestreitbar. Es gibt auch der hat auch einen Sinn für Humor. Dieses Abstruse hat einen Unterhaltungswert für uns, aber wir dürfen ihn keinesfalls verharmlosen. Einfach weil das Amt, das er ausübt, dermaßen mächtig ist, für mich immer noch das einflussreichste Amt der Welt, dass es knallharte Konsequenzen hat, auch für uns. Was die andere Aussage angeht, den Vergleich jetzt mit Star Wars, da tue ich mir schwer. Es wäre schön, wenn einer dieser Filme uns quasi eine Handlungsanweisung an die Hand geben würde, wie umgehen mit Donald Trump und seiner Administration. Aber der Anspruch, den der Hörer anspricht, da bin ich schon mit bei. Dieser absolute Anspruch, dieser Herrschaftsanspruch, das Imperatorhafte. Ne? Es gibt ein klassisches Buch von Schlesinger, das schon Jahrzehnte alt ist, von der imperialen Präsidentschaft, also von dieser Machtfülle, die sich da konzentriert und die von jemand wie Donald Trump bis an die Grenzen ausgenutzt wird. Das heißt nicht, ist vielleicht eine beruhigende Botschaft auch für den Zuhörer, dass alles davon Bestand hat. Vieles, was Donald Trump etwa jetzt per Dekret, also per Executive Order und Unterschrift erstmal angekündigt hat, auf den Weg bringt, wird durch die Gerichte wieder gefällt oder zurückgenommen werden. Eine zweite Frage ist, was die einzelnen Bundesstaaten faktisch umsetzen von dem, was aus Washington kommt. Die können da auch bremsen und verwässern. Aber der Anspruch seitens der Trump-Regierung, der ist absolut. Ja, das ist ein absoluter Machtanspruch. Und deswegen beruft sich Trump auch permanent darauf, dass er die meisten Stimmen je in einem Wahlkampf gewonnen habe. Da ist das Mandat, ne? Da ist die Begründung dafür, die Mehrheit will mich, der Rest ist mir egal.
Mir fehlt manchmal so der gesunde Mittelweg im Umgang mit Donald Trump hier bei uns, dass wir auf der einen Seite auf alles sehr empfindlich reagieren, was kommt aus seinem Büro, auf der anderen Seite ihn aber auch so ein bisschen nicht ernst nehmen, also nicht veralbern, aber halt so, ja gut, der Trump halt so. Aber so dazwischen, finde ich, liegt ja wahrscheinlich auch da in dem Fall die Wahrheit.
Ja, es gibt eine Formulierung in den USA, ne? We take him seriously, but not literally. Also wir nehmen Trump ernst, aber nicht wortwörtlich ernst. Das heißt, wir reagieren nicht auf jeden Tweet, auf jede abstruse Aussage, die da so kommt. Neulich etwa gab es die Aussage, er hat jetzt Sonderbotschafter für Hollywood ernannt. Sylvester Stallone, Mel Gibson, John Voight, die sollen diese vermeintlich linksversiffte Traumfabrik Hollywood wieder auf den rechten Weg zurückführen für Donald Trump. Das ist so eine Aussage. Mel Gibson wusste offenbar selbst nichts davon, dass er ernannt wurde zum Sonderbotschafter. Das klingt erstmal witzig, aber das überhören viele Amerikaner, will ich damit sagen. Ja, die nehmen Trump in den grundsätzlichen Linien seiner Wirtschafts- und Sicherheitspolitik, vor allem Wirtschaft, ernst. Das ganze Tohuwabohu außenrum, das ist nur Geklingel, das wird überhört. Wir in Deutschland, meines Erachtens, machen häufig den Fehler, es genau andersrum zu halten. Wir nehmen Trump wortwörtlich ernst, reagieren auf jeder dieser Tweets, jeder dieser Aussagen und versuchen, die zu deuten. Wo will er jetzt hin? Was macht er jetzt? Aber wir nehmen ihn nicht so grundsätzlich ernst in den großen Linien, die sich für uns verändern. Und deswegen passiert es uns, dass wir erneut nicht so vorbereitet sind, wie wir hätten sein können.
Die neue Weltordnung, wenn es denn dann eine neue gibt, die ist auch noch Thema in der SWR1-Hörerschaft. Frank Meyer hat geschrieben, wann werden die vier Mächtigsten der Welt sich treffen, um die Welt unter sich aufzuteilen, am besten ohne Krieg?
Ich zähle eben durch, ich komme erstmal auf drei. Ich muss jetzt raten, wer die Nummer vier ist für Herrn Meyer. Ich komme natürlich auf Trumps Amerika, Xi Jinping in China, Putin in Russland, wobei da Unterschiede sind, wie sich diese Macht zusammenstellt, wie die beschaffen ist. Ne? Obama hat ja schon vor vielen Jahren Russland mal als Regionalmacht bezeichnet, was Putin gar nicht gefallen konnte, der ja diesen großrussischen Traum träumt, die in den Dimensionen der alten Sowjetunion. Xi Jinping und Russland, also China und Russland haben selbst eine sehr komplizierte Vergangenheit, die längst nicht immer konfliktfrei war. Auch da gibt es Interessen, die sich nicht nur überschneiden. Also dieser Ansatz, ob die drei alleine schon, eine Nummer vier könnte Modi in Indien sein. Vielleicht ist mit der Nummer vier auch jemand wie Elon Musk gemeint, der erstmal gar kein formelles Staatsoberhaupt ist, aber auf Augenhöhe, man muss es sagen, auch in der Machtfülle mit ganzen Einzelstaaten agiert mittlerweile. Das kann ich jetzt nur spekulieren, aber ich glaube, dass die Interessenüberschneidungen zwischen diesen großen Playern auch nicht größer sind als die Interessenskonflikte. Und trotzdem bewegen wir uns auf eine Welt der Großmächte zu, sind vielleicht schon drin, das hatten wir vorhin schon angedeutet, die Welt nach ihren Interessenssphären, Einflusssphären aufteilen wollen. Ja, insofern gibt es auch diesen alten Westen leider nicht mehr, so wie wir ihn vor Augen hatten.
Steffen Albrecht möchte von Ihnen gerne noch wissen, was Sie von den Bestrebungen Trumps halten, das internationale Finanzsystem umzubauen.
Das kann ich im Detail nicht beurteilen. Das ist für mich eine relativ neue Entwicklung. Vielleicht ist Herr Albrecht da besser informiert. Aber es würde in den Gesamtplan passen, der Disruption, also des Prinzips, das Trump vertritt, alles aufzubrechen, was bislang Gestalt hatte. Was die Finanzwelt angeht und auch die Verbindungen darin, ist es sicherlich so, dass Trump immer wieder spekuliert hat oder gespielt hat mit dem Gedanken, aus der Welthandelsorganisation auszutreten, etwa aus der WHO. Das wäre sicherlich ein schwerer Schlag, wie für alle supranationalen Institutionen, wenn wir ehrlich sind, auch für die Weltbank, für die Vereinten Nationen und andere mehr, den IWF. Wenn die USA dort rausgehen, wären diese Institutionen entscheidend geschwächt. Der Dollar ist immer noch die Leitwährung global, auch wenn die chinesische Währung natürlich aufholt. Und wenn es Bestrebungen gibt, Parallelsysteme in Asien zu etablieren, ja. Aber das hätte enorme Auswirkungen. Ich werde den Verdacht nicht los, dass jemand wie Trump sowas immer noch stark aus der Business-Perspektive denkt, weniger aus der Perspektive des Staatsoberhaupts. Und also auch an seine eigenen Unternehmen denkt und sich davon Vorteile verspricht, dieses Finanzsystem einmal durcheinander zu wirbeln.
Der Politologe Tobias Entler in S1. Leute, vielen Dank für die Erklärung, was die neuen USA angeht.
Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.